Kapitel 11: Psychische Gesundheit in einer multikulturellen Gesellschaft. Paloma Moral de Calatrava, Universität Murcia, Spanien. Boxinformation. Im Bereich der psychologischen Gesundheit ist jede Begegnung mit einem Patienten ein Zusammentreffen von Biologie und Kultur. Kapitel 11.1. Einleitung. Psychische Gesundheit kann nicht ohne den Einfluss der Kultur betrachtet werden, da normale oder abweichende Erfahrungen, Emotionen und Verhaltensweisen kulturell geprägt sind. Ein Verhalten, ein Gefühl oder ein Gedanke kann für eine bestimmte Gruppe als normal gelten, während andere dieselbe Handlung, Empfindung oder Idee als abweichend bewerten. Einige Forscher bringen Kultur und psychische Gesundheit mit Überzeugung, Werten und Ritualen einer kulturellen Gruppe in Verbindung. Andere sehen den Zusammenhang mit sozialen Phänomenen wie Klasse, Armut und Marginalität, die verschiedenen kulturellen Gruppen unterschiedlich betreffen. Diese zwei Perspektiven verbindet psychische Gesundheit mit sozialen Elementen, da Bedeutungen und Verhaltensweisen im Alltag erlernt und weitergegeben werden und der Anpassung und Integration von Gruppen oder Individuen dienen. Kultur umfasst dabei sowohl interne Merkmale wie Überzeugungen, Werte und Einstellungen, als auch externe Eigenschaften wie Rollen und Institutionen, welche beeinflussen, wie Erfahrungen interpretiert werden. Daher ist jeder Kontakt zwischen Patient und Fachkraft in der psychischen Gesundheitsversorgung ein Zusammentreffen von Biologie und Kultur. Der Immigrant wird oft in mittelmäßigen Thriller-Filmen als typische Figur dargestellt, die eine seltene, ansteckende und potenziell tödliche Krankheit mit sich bringt, die unseren gewohnten Lebensstil bedroht. Ziel solcher Filme ist es, beim Publikum Angst auszulösen. Diese Filme sprechen reale Ängste in der westlichen Welt an und prägen durch die Darstellung dieser anderen das Publikum stärker als ein wissenschaftlicher Bericht. Am Ende des Films sind manche Zuschauer misstrauischer gegenüber Menschen aus den anderen Ländern. Unsere Gedanken, Emotionen und unser Verhalten lassen sich so leicht steuern. Doch hat die Wissenschaft dies tatsächlich bewiesen? Sind die anderen eine reale Bedrohung? Das emotionale, kognitive und psychische Wohlbefinden des Menschen wird von äußeren Faktoren wie einem Film beeinflusst. Und besonders verletzliche Gruppen sind sozialen Stigmata verstärkt durch soziale Medien stärker ausgesetzt. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit wesentlichen Fragen zum Einfluss ethischer und kultureller Faktoren auf die psychische Gesundheit. Interaktionen zwischen zwei kulturellen Gruppen führen zu unterschiedlichen Reaktionen, die in der Forschung als Akkulturation bezeichnet werden. Nach der Analyse wissenschaftlicher Modelle der Akkulturation wird deren Einfluss auf die psychische Gesundheit dargestellt. Abschließend werden Anzeichen und Symptome von Migrationstrauerprozessen erläutert. Ziele. Die Studierenden werden durch dieses Kapitel ihre Einstellung, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in folgenden Bereichen erweitern. Auseinandersetzung mit zentralen Herausforderungen der psychischen Gesundheit im Kontext kultureller Unterschiede. Erkennen wichtiger psychologischer Strategien, die von Minderheitskulturen in Aufnahmegesellschaften genutzt werden. Entwicklung kultureller Sensibilität als Gesundheitsfachkraft oder Studierende, um besser auf unterschiedliche Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten reagieren zu können. Lernziele. Am Ende dieses Kapitels können die Leserinnen und Leser die verschiedenen individuellen Strategien der Akkulturation beschreiben, den Einfluss von Vorurteilen der Aufnahmegesellschaft auf die psychische Gesundheit von Minderheiten begründen, die wichtigsten Elemente des Akkulturationsstresses benennen, die psychologischen Merkmale von Migrationstrauerprozessen einschließlich des Ulysses-Syndroms erläutern, relevante Definitionen und Begriffe. Akkulturation bezeichnet den multidimensionalen Anpassungsprozess, der eintritt, wenn eine Person oder eine Gruppe in eine neue Kultur migriert und in kontinuierlichem direkten Kontakt mit kulturell unterschiedlichen Menschen, Gruppen und sozialen Einflüssen steht. Es beschreibt, in welchem Maße Individuen eine völlig neue Lebensweise übernehmen, indem sie Einstellungen, Werte, Bräuche, Überzeugungen und Verhaltensweisen einer anderen, meist dominanteren Kultur annehmen. Auf psychologischer Ebene beschreibt Akkulturation die affektiven, verhaltensbezogenen und kognitiven Veränderungen einer Person im Kontakt mit anderen Kulturen, auch bekannt als die ABCs der psychologischen Akkulturation. Akkulturationsstress bezeichnet die Reaktion auf die Anpassung an eine Aufnahmegesellschaft. Obwohl dieser Stress nicht zwangsläufig negativ ist, wird er mit Angst, Depressionen, Körperbildstörungen, Suizidgedanken und Essstörungen in Verbindung gebracht. Es ist nachgewiesen, dass Akkulturationsstress die psychische Gesundheit negativ beeinflusst. Olyssis-Syndrom. Das sogenannte chronische und Multi-Immigranten-Stress-Syndrom bezeichnet eine Gruppe von depressiven, ängstlichen, somatischen und verwirrten Symptomen, die direkt durch hohe Anforderungen des Akkulturationsprozesses verursacht werden. Kapitel 11.2 Modelle der Akkulturation. Die ethische Zugehörigkeit beeinflusst den Lebensstil einer Gruppe. Jedoch gibt es erhebliche Vielfalt in der Art und Weise, wie sich Menschen mit einer ethnokulturellen Identität durch Migration mit bestimmten Traditionen, Überzeugungen und Praktiken identifizieren. Einige von ihnen können bikulturell sein, andere lehnen ihre Herkunftskultur ab und übernehmen die Praktiken, Überzeugungen und Werte des neuen Landes. Und wieder andere bewahren Bräuche, Verhaltensweisen, Glauben und Riten, um ihre Wurzeln treu zu bleiben. Innerhalb einer Familie identifizieren sich die erste Generation in der Regel stärker mit ihrer Herkunftskultur als die dritte Generation. Dieser Prozess wird als Akkulturation bezeichnet. Akkulturation beschreibt den Anpassungsweg einer kulturellen Minderheitsgruppe an eine größere Gruppe und wie sie sich zu akkulturieren versucht. Jede Person einer Minderheitsgruppe kann unterschiedliche psychologische Anpassungsstrategien nutzen. Daher gibt es individuelle Anpassungen, die es zu beachten gilt. Assimilation bezeichnet den Weg, bei dem wenig Interesse an der Bewahrung des eigenen kulturellen Erbes besteht, verbunden mit der Präferenz, sich mit der Mehrheitsgesellschaft zu identifizieren. Infolgedessen löscht die Person alle Merkmale der ursprünglichen Kultur aus. Separation ist der Weg, bei dem die Bewahrung der eigenen Kultur angestrebt wird, während gleichzeitig der Kontakt mit der Gastgesellschaft vermieden wird. Menschen, die diesen Ansatz verfolgen, lehnen die dominante Kultur ab, um ihre Herkunftskultur zu bewahren. Diese Menschen leben häufig in bestimmten Stadtvierteln, die kulturelle Merkmale und Bräuche bewahren. Marginalisierung liegt vor, wenn weder der Erhalt der eigenen Kultur noch der Kontakt zu anderen gewünscht wird. Diese Menschen lehnen sowohl die eigene als auch die dominante Kultur ab, da sie sich mit keiner identifizieren. Diese Personen leiden unter einem Mangel an sozialen Unterstützungssystemen und sind stärker von Stress und psychischen Problemen betroffen. Marginalisierung wird in der Regel als Prozess definiert, bei dem Einzelpersonen und Gruppen an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Marginalisierte Menschen oder Gruppen erfahren Diskriminierung, Ausgrenzung und ungleiche Behandlung im Gesundheitswesen, in der Bildung, im Arbeitsmarkt und so weiter. Integration liegt vor, wenn sowohl der Erhalt der eigenen Kultur als auch der Kontakt mit der Mehrheitsgesellschaft gewünscht wird. Individuen übernehmen somit die kulturellen Normen der Gastgesellschaft, während sie ihre Herkunftskultur bewahren. Integration ist oft gleichbedeutend mit Bilingualismus oder Bikulturalität. Abbildung 12. Berrys Modell der persönlichen Akkulturation. Im E-Book gedruckt. Interkulturelle Kontakte führen zu persönlichen Veränderungen, aber es ist wichtig zu verstehen, dass Akkulturation mehr ist als ein bloßer passiver Prozess. Anstatt einer einseitigen Anpassung der Minderheitsgruppen an dominante Kultur, entwickelt jede Person diese psychologischen Anpassungsstrategien auf unterschiedliche Weise. Im Allgemeinen entscheiden sich Migranten dafür, ihr Herkunftsland zu verlassen und sich in einem anderen Land niederzulassen. Daher verfügen sie über wirtschaftliche, emotionale und bildungsbezogene Ressourcen wie Sprachkenntnisse, familiäre Unterstützung oder Wissen über die neue Kultur. Flüchtlinge hingegen wurden gezwungen, ihr Herkunftsland aus gewaltsamen und unvorhergesehenen Gründen wie Krieg oder Naturkatastrophen zu verlassen. Diese unfreiwilligen Migranten haben meist geringere Bildungsabschlüsse, weniger finanzielle Ressourcen und sind mit der Sprache, den Bräuchen und Werten des neuen Landes nicht vertraut und haben erhebliche Traumata erlebt. Aus Sicht der psychologischen Gesundheit gilt Integration in einer multikulturellen Gesellschaft als Goldstandard, da sie mit den geringsten depressiven Symptomen assoziiert ist, während Marginalisierung mit den schlimmsten Ausprägungen von Depressionen und Ängsten verbunden ist. Dieses Ideal ist jedoch nicht für alle möglich. Integration ist für ältere Migranten und Flüchtlinge mit gefestigten Persönlichkeiten, Werten und Vorlieben schwieriger. Für ältere Menschen ist es schwieriger, ihre Erfahrungen zu integrieren und in einem neuen kulturellen Kontext neue adaptive Ansätze zu erlernen. Es gibt zwei bedeutende Modelle zum Verständnis von Natur und Ausmaß der Akkulturation. Das Racial Identity Modell wurde entwickelt, um die Erfahrung ethnischer Minderheiten zu untersuchen und zu verstehen und betont die Folgen von Unterdrückung. Bikulturalitäts- oder Multikulturalitätsmodelle entstanden im Kontext von Migration und kultureller Kompetenz. Eines der bekanntesten ist Berry Modell aus den späten 1970er Jahren, in dem der kulturelle Konservatismus eines Individuums und dessen Interaktionsbereitschaft als zwei unterschiedliche Kräfte betrachtet werden. Wer sich stärker mit der Aufnahmekultur identifiziert und sich ihr anschließt, leidet weniger unter psychischen Stress als diejenigen, die hohe Bindung an ihre Herkunftskultur aufrechterhalten. Obwohl die Mehrheitsgesellschaft mehr Macht und mehr Möglichkeiten hat, die Anpassung der Minderheitsgruppen zu beeinflussen, beinhaltet der Akkulturationsprozess wechselseitige Einflüsse beider Gruppen. Das Consordance Model of Acculturation, CMA, konzentriert sich auf die Aufnahmekultur und beschreibt den Einfluss der Mehrheitsgesellschaft auf den Akkulturationsprozess. Dieses Modell untersucht auch die Erwartungen und Einstellungen der Mehrheitsgesellschaft gegenüber Minderheitsgruppen. Dieses Modell wurde Anfang der 2000er Jahre in Deutschland entwickelt und zeigte, dass deutsche Erwartungen gegenüber polnischer und italienischer Migranten unterschiedlich waren. Die Studienteilnehmer erwarteten, dass 61,2% der Polen vollständig am deutschen Leben teilnehmen wollten, im Vergleich zu 55,6% der Italiener. Allerdings war die allgemeine Akzeptanz der Deutschen gegenüber italienischen Migranten höher als gegenüber polnischen, da Italiener weniger bedrohlich und bereichernder wahrgenommen wurden. Das CMA sagt voraus, dass Unterschiede in den Akkulturationseinstellungen zu interkulturellen Konflikten führen und das psychische Wohlbefinden der Migranten beeinflussen können. Die neueste Forschung zur Akkulturation empfiehlt, sowohl Migranten als auch Nichtmigranten nach einem dynamischen Ansatz zur Akkulturation zu untersuchen. Berrys Modell wurde in den 1980er Jahren entwickelt, als Gesellschaften und Migranten weniger komplexe Phänomene waren. Heute jedoch hat Migration weltweit ein beispielloses Ausmaß erreicht und in manchen Stadtteilen übersteigen Migrantengruppen zahlenmäßig die traditionelle Mehrheitsgesellschaft. In diesen Mikrokontexten haben einheimische Gemeinschaften häufig negative Einstellungen gegenüber Migrantengruppen. Übernehmen jedoch aus Gewohnheiten der Siedler, indem sie deren Musik hören, Worte oder Ausdrücke lernen oder deren Speisen essen. Der dynamische Ansatz zur Akkulturation fordert dazu auf, Interaktionen zwischen Menschen unterschiedlicher kultureller Hintergründe zu untersuchen, da Akkulturation durch wechselseitige Interaktion geprägt ist. Außerdem stellt dieses Modell in Frage, ob Integration tatsächlich die beste Strategie für Migranten ist, da Assimilation in Situationen wie der Arbeitssuche oder der Bewerbung um einen Studienplatz vorteilhafter sein kann. Die Interaktionsdynamik steht also im Mittelpunkt. Schließlich schlägt dieses Modell vor, die persönliche interkulturelle Kompetenz zu erforschen. Der Kontakt zwischen Menschen unterschiedlichen Kulturen ist ein historisches Phänomen. Reisen, Kolonialisierungsbewegungen oder wirtschaftliche Transaktionen verändern die ursprünglichen Kulturen und prägen neue Gesellschaften. Die Forschung über die Auswirkungen dieser kulturellen Kontakte auf die psychische Gesundheit ist jedoch ein relativ neues Thema. Aus sozialer, politischer Sicht gibt es zwei Hauptauffassungen über multikulturelle Gesellschaften, die Berry als Schmelztiegel und kulturellen Pluralismus bezeichnet hat. Im Schmelztiegel steht die Mehrheitsgesellschaft im Zentrum, während Minderheitsgruppen am Rande stehen. Diese Minderheiten sollen in die Mehrheitsgesellschaft assimiliert werden, bis sie verschwinden. Das Modell des kulturellen Pluralismus erkennt an, dass moderne Gesellschaften multikulturell sind, da verschiedene ethnokulturelle Gruppen an der Gesellschaft teilhaben und zu deren Entwicklung beitragen. Forscher haben ihren Ansatz von Schmelztiegel mit einer allgemeinen Auffassung von Migrantenakkulturation hin zur Untersuchung verschiedener Gruppen wie Flüchtlingen, internationalen Studierenden und Arbeitenden, indigenen oder undokumentierten Migranten erweitert und analysieren natürlich auch den Akkulturationsprozess der Aufnahmekultur. Kapitel 11.4 – Das Ulysses-Syndrom. Alles verändert sich für Migranten und Geflüchtete. Ernährung, soziale und familiäre Beziehungen, Klima, Sprache, Status. Daher kann eine Umsiedlung eine tiefe Trauer auslösen. Ärmere Immigranten und Geflüchtete gehören zu den am meisten exponierten Gruppen, die ein spezifisches Symptombild entwickeln können, das einen eigenen Namen hat, Ulysses-Syndrom. Emigranten, die extremen Situationen ausgesetzt sind, entwickeln ein spezifisches Symptommuster. Der Name dieses neuen Syndroms stammt von dem legendären griechischen König von Ithaka, beschrieben in Homers Odyssee. Ein Epos, das die 10-jährigen Bemühungen von Odysseus beschreibt, nach Hause zurückzukehren. In Erinnerung an eine gefährliche Begegnung mit einem Zyklopen antwortete Odysseus, um seine Identität zu verbergen, »Niemand ist mein Name.« Migranten, die extremen Situationen ausgesetzt sind, leiden häufig unter dem Ulysses-Syndrom. Wie der griechische Held müssen sie unsichtbar bleiben, um zu überleben. Ohne Identität, ohne Möglichkeiten zur sozialen Integration durchleben sie eine radikale Migrationstrauer, in der alle Abwehrmechanismen versagen. Depressionen und Angststörungen treten auf und dieses Syndrom entwickelt sich. Diese extreme Trauer hat eine spezifische Symptomatik. Und die kulturelle Interpretation dieser Symptome ist von großer Bedeutung. Zu den häufigsten Anzeichen einer Depression gehören Traurigkeit und Weinen. Es kommt vor, dass Emigranten Apathie, geringes Selbstwertgefühl, Schuldgefühle oder Todesgedanken zeigen. Sie leiden unter Schlaflosigkeit, wiederkehrender und aufdringlicher Gedanken sowie Reizbarkeit und zeigen somit Symptome von Angststörungen. Selbstverständlich treten auch somatische Beschwerden wie Migräne, Müdigkeit oder Gelenkschmerzen auf. Ebenso wie Anzeichen von Verwirrung und Desorientierung oder Depersonalisierung. Einige betroffene Immigranten äußern diese Symptome mit den Aussagen wie »Ich bin wohl verflucht« oder »Ich bin Opfer von Hexerei«. Und es ist wichtig, dass Gesundheitsfachkräfte verstehen, dass dies Ausdrucksweisen des Problems sind. Das Syndrom kann chronisch werden, wenn die Stressoren nicht verschwinden. Diese Stressoren können mit Einsamkeit zusammenhängen, insbesondere schmerzhaft, wenn der Neuankömmling Kinder und Ehepartner zurücklassen musste, mit einem tiefen Gefühl von Hoffnungslosigkeit und Versagen, wenn es nicht gelingt, im neuen Land menschenwürdigere Lebensbedingungen zu finden, mit der Angst vor den physischen Gefahren der Reise, vor einer ungewissen Zukunft, mit dem alltäglichen Überlebenskampf und der Drohung der Abschiebung. In Spanien haben Studien über Migration gezeigt, dass Migranten zunehmende Stressniveaus erleben. Doch die Charakteristika spanischer Migrationen sind international. Die globale Weltwirtschaftskrise des 21. Jahrhunderts zusammen mit bewaffneten Konflikten, Verfolgung und Armut haben die Migrationsmuster verändert. Die meisten Migranten haben bereits ein hohes Niveau an Belastung erfahren, vor allem durch Gewalt, Traumata und Armut in ihren Herkunftsländern. Nach der erzwungenen Trennung von Familie und Heimatland sind die gefährlichen und oft tödlichen Migrationswegen ausgesetzt. Diejenigen, die überleben, stehen unter Stressoren, die weit über die üblichen Anpassungsmechanismen beim Zusammentreffen mit neuen Kulturen hinausgehen. Der Überlebenskampf bestimmt die Entwicklung dieser extremen Migrationstrauer. Unter diesen Umständen entwickeln viele von ihnen häufig Symptome wie Reizbarkeit, Nervosität, Migräne, Spannungskopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Müdigkeit, Angst, Appetitlosigkeit und ein allgemeines Unwohlsein. Wie viele Menschen an diesem Syndrom leiden, ist schwer zu beziffern, da es noch wenige epidemiologische Studien gibt. Eine schwedische Studie zeigte ein erhöhtes Risiko für nicht-affektive psychotische Störungen bei Immigranten mit häufiger Exposition gegenüber sozialer Widrigkeiten vor der Migration. Diese Forschung ergab, dass Geflüchtete 1,66 mal häufiger diagnostiziert werden als Migranten, da Krieg und Verfolgung das Risiko für TBS erhöhen. Die postmigratischen Faktoren im Aufnahmeland wie Diskriminierung, Rassismus und soziale Ausgrenzung erklären ebenfalls die hohen Raten psychotischer Störungen bei einigen Immigranten und Geflüchteten. Die Forscher schlussfolgerten, dass psychosoziale Widrigkeiten das Risiko für Psychosen erhöhen. In unserer Zeit verschärfen der politische und soziale Kontext psychosomatische Erkrankungen und Fachkräfte im Bereich psychische Gesundheit müssen auf Begleiterkrankungen vorbereitet sein. 2015 versorgte das Migrant First Aid Center of Guinea Immigranten mit einer Vielzahl von physischen und psychischen Beschwerden. Menschen mit HIV, Hepatitis B, Gonorrhoe, Syphilis, Tuberkulose und schwangere Frauen erhielten medizinische Hilfe sowie psychologische und psychiatrische Unterstützung. Nach der psychischen Intervention verbesserten sich Lebensqualität und Haltung gegenüber der neuen Umgebung. Einige Krankheiten treten gleichzeitig mit psychischen Erkrankungen auf, aber Schmerz ist ein eigenständiges Symptom. Eine aktuelle Beobachtungsstudie hat den Zusammenhang zwischen psychischer Gesundheit und Schmerz bei undokumentierten Migranten in Frankreich untersucht. Forscher stellten fest, dass 11,5% unter Angstzuständen, 15% unter Schlafstörungen, 29,5% unter moderaten bis schweren Depressionen und 16,2% unter TBS litten. Es zeigten sich dennoch signifikante Geschlechterunterschiede. Depressionen betreffen häufiger Frauen, während Männer mehr Schlafstörungen haben. Diese Studie erinnert daran, dass Schmerz und psychische Erkrankungen biologische Mechanismen und Hirnregionen teilen, sodass sozioökonomisch benachteiligte Menschen eher chronische und schwere Schmerzen haben. Diese Arbeit bringt chronische Schmerzen bei undokumentierten Migranten stark mit migrationsbedingten Stressoren wie mangelnder Sicherheit, schlechten physischen Umgebungen und mangelnden Zusammenhang zur Gesundheitsversorgung in Verbindung. Daher wird empfohlen, systematisch Fragen zur psychischen Gesundheit zu stellen, wenn ein Immigrant über Schmerzen klagt. Europäische Gesundheitsfachkräfte müssen sich bewusst sein, dass die aktuellen globalen humanitären Krisen im europäischen Nahen Osten, in Nordafrika und in Zentralasien dazu führen, dass weltweit mehr Menschen vertrieben, Asyl suchen und geflüchtet sind als jemals seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Immigranten flohen vor den sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen in ihren Herkunftsländern und wurden danach strukturellen Zwängen in den Aufnahmeländern ausgesetzt. Diese Stressoren erhöhen das Risiko für häufige psychische Störungen und PTBS. Wie für die Allgemeinbevölkerung gilt auch für Geflüchtete und ihre Familien, dass frühzeitige Interventionen und Versorgung besonders für diejenigen von Nutzen sind, die schweren psychosozialen Belastungen ausgesetzt waren. Referenzen im E-Book gedruckt.